Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Benjamin Kolb, Gründer und Geschäftsführer von SpryLab Technologies, einer Firma, die seit über einer Dekade die digitale Transformation der Verlagsbranche begleitet. Für alle, die sich vielleicht nicht ganz so genau mit dem Geschäft von SpryLab Technologies auskennen, magst du einmal kurz sagen, euer Hauptprodukt ist ja die Purple DS. Was macht das?
Genau, Purple DS haben wir im Prinzip schon vor 8 Jahren entwickelt und in den Markt eingeführt. Am Anfang war das eine Publishing Suite, so für den Bereich Digital Publishing in Richtung Apps. Danach haben wir das weiterentwickelt Richtung Multichannel Publishing Plattform. Das heißt, wir kümmern uns im Prinzip um den Datenfluss von verschiedenen Systemen in verschiedene Output-Kanäle. App ist ja unser Home-Turf sozusagen, aber auch dann auf Websites, Social Media, Apple News und dergleichen, wohin die Publisher heutzutage eben publishen müssen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Und in den letzten 2-3 Jahren haben wir die Publishing Suite dann in Richtung Content Intelligence Services weiterentwickelt mit unserem neuen Produkt ACM, Autonomous Content Management, in dem wir versuchen mit KI 2 Dinge zu lösen. Zum einen eben verschiedene technische Barrieren für Redakteure abzubauen, die durch Technik aufgebaut wurden.
Zum Beispiel, was könnte das sein?
Das ist zum Beispiel das ganze Thema SEO, wo eben viel aufgrund von technischen Output-Kanälen für den Content im Prinzip Hürden geschaffen werden, die die Redaktion zunehmend belasten. In einer unserer Studien haben wir eben festgestellt, dass es tatsächlich über 50% des Aufwandes ist, die eine Redaktion da reinstecken muss, den Content in die richtigen Kanäle zu publizieren mit den entsprechenden Metadaten und es eben nicht mehr hauptsächlich um die Erstellung von hochqualitativen Content geht. Und das ist so die eine Seite von dem Produkt, wo wir uns drum kümmern wollen, dass wir wieder den Freiraum geben, hochqualitativen Content zu erstellen. Und die andere Seite ist eben, dass wir gleichzeitig versuchen, den Publishern zu helfen, diesen Content dann auch höchst performant zu publizieren. Und mit performant meine ich, dass es eben möglichst gute KPIs hat. Das heißt also, je nachdem, worauf der Publisher abzielt, seien es Subscriber, seien es Ad-Erlöse, diese eben möglichst zu maximieren mit dem Content, den er publiziert. Das heißt Effizienz und eigentlich Effektivität, beide Seiten.
Ist es richtig, dass ihr für manche Publisher dann auch noch, früher hätte man gesagt, die E-Paper-Produktion übernehmt oder ist das mittlerweile schon wieder ein vergangenes Geschäftsmodell?
Nein, das machen wir tatsächlich. Wir sind eigentlich damals angetreten, so als Adobe DPS-Konkurrent. Damals gab es die Digital Publishing Suite noch, wo Leute mit sehr viel Aufwand per Hand quasi Printprodukte in Digitalprodukte gewandelt haben. Das war auch so ein bisschen unser Startpunkt. Wir sind dann sehr, sehr stark in Richtung Automatisierung und Semi-Automatisierung, dann später mehr und mehr Automatisierung gegangen. Also von Plain E-Paper bis zu interaktiven Digital Publishing-Produkten. Das ist so tatsächlich unser Ursprung in dem ganzen Produktgeschäft im Publishing-Bereich. Aber wir gehen eben jetzt sehr, sehr viel stärker auch auf News-Publisher. Also ein bisschen, Magazine haben wir nach wie vor ganz, ganz stark. Aber wir wollen die Märkte jetzt rund um News-Publisher weiter erschließen durch Produkte, die halt viel mehr auf Article-Based-Publishing abzielen, News und alles, was da ringsrum ist. Auch die Geschäftsmodelle natürlich.
Das bringt mich zu der Frage, ob es da auch um die bei Publishern viel beschworene 360-Grad-Publishing-Range geht, also dass man sowohl Print als auch digital als auch, keine Ahnung, E-Commerce, was auch immer, miteinander verbindet oder seid ihr digital fokussiert? Wo liegt euer Hauptaugenmerk?
Unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich darin, den Publishern es zu ermöglichen, schnell neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Also das ist tatsächlich so ein bisschen dieser 330-Grad-Gedanke. Viele Publisher experimentieren ja mit Affiliate. Viele Publisher experimentieren mit Paid-Modellen, mit Communities, mit allem Möglichen, was man da draußen im Netz eben machen kann, um auch Geld zu verdienen einfach. Und wir versuchen durch unsere Produkte eigentlich, den Publisher in diesem Tun zu beschleunigen. Also das heißt, also wir geben einen guten Bausatz eben, um solche, sagen wir mal, Standardgeschäftsmodelle auf für sich eben zu erobern, aber auch die Flexibilität mit uns eben, weil wir eine sehr große Dienstleistungsmannschaft haben, auch individuell Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das heißt also auch durchaus individuelle Apps, individuelle Plattformen, um eben ganz spezifische Bedürfnisse so in dem Geschäftsmodellbereich eben zu befriedigen.
Ist das dann schon was außerhalb von der Purple DS läuft? Denn es ist ja nicht nur die Purple DS, die SpryLab produziert, mit dem SpreadApp Geld verdient, richtig?
Genau, richtig. Wir haben, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, historisch bedingt ist, aber natürlich so gewachsen, aber von Anfang an waren wir eigentlich ein Dienstleistungsunternehmen, als wir gestartet sind vor 13 Jahren. Schon von Anfang an auch mit der Idee, Produkte oder die Märkte zu identifizieren, in denen wir Produkte entwickeln und dann eben auch ausrollen können. Und der Publishing-Markt ist tatsächlich so der, in dem wir uns hauptsächlich bewegen. Aber wir haben auch noch unsere individuelle, sagen wir mal, Dienstleistungsmannschaft, die aus extrem guten Entwicklern besteht, mit der wir uns zunehmend so auf das Thema Plattformentwicklung konzentriert haben, was ja auch originär hatten wir schon immer mit Publishern viel zu tun und auch dort für die schon viele Plattformen entwickelt. Aber eben auch außerhalb der Publishing-Branche haben wir einige sehr, sehr gute Kunden, mit denen wir große Plattformen entwickeln.
Du bist ja studierter Informatiker.
Richtig. Ja.
Warum ausgerechnet Verlagsgeschäft? Ich denke mir, Informatiker werden überall händeringend gebraucht und Dienstleistungen werden gesucht. Auf der anderen Seite steht das Verlagsgeschäft, was seit, sagen wir mal, knapp 20 Jahren doch unter Druck ist, mit schrumpfenden Erlösen über alles dann doch zu tun hat. Warum hast du dich ausgerechnet dafür entschieden oder war es ein Zufall?
Nein, Zufall in dem Sinne nicht, aber das ist eine sehr gute Anknüpfung an die vorherige Frage bzw. die Antwort darauf, denn schon zu Studienzeiten, als ich auch meinen Partner Stefan, mit dem ich dann SpreadApp gegründet habe, auch kennengelernt habe, waren wir in diesem Bereich der Plattformentwicklung. Da haben wir damals ein Portal gelauncht, was dann in dem Markt später, also der jetzige Marktführer ist MyHammer in dem Bereich, also es geht um Dienstleistungsauktionen im Internet. Das hatten wir damals zu Studienzeiten schon entwickelt. Und witzigerweise kam es dann über diesen Umweg dazu, dass ich dann bei Axel Springer auch gelandet bin, wo ich vor 13 Jahren dann, bevor wir die Firma gegründet haben, dann auch eben aufgehört hatte. Und dort habe ich im Prinzip das gleiche Geschäftsmodell nochmal im Rahmen der Bildmarke entwickelt, damals profis.de. Und dann tatsächlich habe ich ja später auch nochmal MyHammer beraten. Also dieser Bereich, dieser Plattformentwicklung, der ist ja auch sehr nah am Verlagsgeschäft dran. Ne? Also viele Verlage verdienen digital ihr größtes Geld mit Plattformen, die sie da draußen haben. Also auch bei Axel Springer ist das ja tatsächlich so, wenn auch nicht mit profis.de, ist es zumindest dann sowas wie Stepstone, Ideale und so weiter. Da lag es dann für mich, nachdem ich dann diese Stufe da bei Axel Springer hatte und wir das Unternehmen gegründet haben und natürlich auch Axel Springer dann als einen unserer ersten und langjährigen Kunden jetzt betreuen, auch nahe, dass wir uns irgendwie in diesem Verlagsumfeld bewegen. Ja, automatisch haben wir uns da drin bewegt. Und tatsächlich ist es auch über die Jahre, sagen wir mal, zum Herzensanliegen geworden, irgendwie dieser Publishing-Branche zu verhelfen, gerade in solchen Zeiten wie heute wieder eine starke Macht zu sein, ne? Also mit ihrem Content da auch wirklich die Leute zu erreichen.
Ich stelle mir das so vor, dass man als Informatiker in den letzten 13 Jahren, die du jetzt in der Branche bist, manchmal die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat, ob der fehlenden Geschwindigkeit der Transformation in der Verlagsbranche, die ja noch relativ lang gesagt hat, nee, also Print machen wir schon noch weiter und das ist eigentlich jetzt auch unser Hauptgeschäft und digital gucken wir mal, was so geht. Wie schwierig war das, da nicht den Kunden zu sagen, jetzt macht schnell?
Ja, ich kenne ja selber so diese Konzernmühlen sehr gut. Wir sind auch nur in der zweiten Branche recht aktiv, das ist die Automobilbranche. Also die Entwicklung der eigenen Produkte solcher Unternehmen färbt halt sehr auf die Innovationszyklen ab, die sie in anderen Bereichen auch haben, auch im IT-Bereich. Insofern, ja, das stimmt. Gerade natürlich, wenn das Printgeschäft sehr, sehr stark ist, ist natürlich der Drang davon weg nicht allzu groß. Damit verdienen die immer noch sehr, sehr gutes Geld. Aber jeden Tag, wenn die sich die Kurven anschauen, dann wissen sie schon, dass sie irgendwas tun müssen. Leider fehlt an vielen wichtigen Stellen dann manchmal nicht der richtige Mut, das zu tun und damit auch mal vor allem, ja, was auch, glaube ich, ein Teil der deutschen Kultur einfach ist, auch mal Fehler zu begehen, ne? Und aus denen dann schnell zu lernen und dann lieber die Fehler früh zu machen als zu spät. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass es schon einige sehr, sehr innovative Verlage gibt, gerade wenn die einfach beschlossen haben, das ganze Print mal einfach auch sein zu lassen oder ganz neu ein Verlag, der jetzt übernommen wurde, mit jemandem, der sich voll auf digital konzentrieren will und das ganze Print einfach nur noch ausphasen will, die haben schon einen ganz anderen Speed und das ist klar. Und da können wir dann auch natürlich extrem gut mit unserer Produktpalette glänzen, denn wie gesagt, wir fokussieren uns wirklich darauf, dass solche Innovatoren dann im Prinzip ihre Geschäftsmodelle auch sehr, sehr schnell ausprobieren können und sehr, sehr schnell dort eben auch das Richtige finden, womit sie dann aus ihrem Content eben genügend Kapital schlagen können, um dann ein gesundes Geschäftsmodell zu betreiben.
Das Richtige zu finden, das ist ja ein bisschen so wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Keiner weiß, wo er ist, aber alle hoffen, dass sie irgendwo auf dem Weg fündig werden. Wenn du jetzt so in die Vergangenheit schaust, du hast vorhin schon voll manuelle Content-Produktion damals noch in der Adobe DPS angesprochen. Da war ja eigentlich klar, das kann nicht wirtschaftlich funktionieren. Was würdest du sagen, was waren die Wege, die man im Zuge dieser digitalen Transformation eingeschlagen hat, die am Ende in einer Sackgasse gelandet sind, wo du auch eben gesagt hast, einen Fehler früh machen, dann daraus lernen und woanders lang gehen?
Also ich glaube, der Versuch, aus den absolut fürs Print zugeschnittenen Produkte und vor allem deren Endergebnis, dann daraus digitale Produkte zu machen, die wirklich ja, sehr individuell sind, sehr natürlich auch sehr ansprechend, das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Und das liegt natürlich daran, dass die, sagen wir mal, die Audience relativ klein ist für diese Produkte, die Vermarktung auch nicht aggressiv gemacht wurde. Ja, das haben die Verlage so im Prinzip also sehr viel Aufwand da reingesteckt und dann verkauft als Abfallprodukt des Print. Ja. Also das passte schon alles gar nicht zusammen. Beworben wurde das auch nie großartig. Insofern, also es gibt so viele Dinge, wo man sich im Nachhinein fragt, wie die Leute damals eigentlich so gedacht haben, weil das eigentlich vollkommen offensichtlich ist, die Fehler, die sie da gemacht haben. Aber ja, also viele, viele andere Dinge, also auch so Monetarisierungsmodelle. Also wir haben mal eine Plattform auch bei Axel Springer gebaut, Prepaid Build, fand ich ganz spannend. Es gibt viele Dinge, die haben nicht so gut funktioniert, die hätten aber aus meiner Sicht schon funktionieren können, wenn eben dieser vorhin angesprochene Mut halt auch da gewesen wäre. Ja? Also die Leute, gerade bei so großen Konzernen ist es dann häufig so, dass die zum Ausprobieren eines neuen Geschäftsmodells dann so 1 bis 3 Monate Zeit bekommen und dann sägen sie es halt lieber ab, bevor noch irgendjemand auf die Idee kommt, da größere Nachfragen zu stellen. Ne? Was halt extrem schade ist.
Hat das was mit auch dem Alter der Entscheidungsträger zu tun, dass die vielleicht selbst nicht so affin sind für die Produkte, die sie da eigentlich launchen müssten? Wäre das mit jüngeren Entscheidungsträgern auf Kundenseite eventuell manchmal anders gelaufen?
Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, denn so alt waren die Entscheidungsträger auf der Kundenseite jetzt bei uns in dem Bereich eigentlich gar nicht. Ich glaube eher, das hat was mit den Strukturen zu tun und dem Alter derjenigen, die da drüber sitzen, denen sie dann reporten müssen, wie das alles so läuft. Und vor allem die halt dann den anderen wesentlich dickeren Arm des Geschäftsmodells, nämlich den Print, dann im Blick haben und sich auch fragen, ob sie jetzt das Geld da weiter ins digitale Neuland stecken sollen oder lieber noch ein bisschen Print ausquetschen. Ich glaube, es sind so diese Strukturen der großen Verlage einfach, die halt noch von anderen Geschäftsmodellen halt sehr viel stärker profitieren und dann den Mut nicht aufbringen, dort großartig zu investieren.
Wo glaubst du, geht die Reise denn hin? So, wenn wir jetzt in die nächsten 13 Jahre mal schauen, gibt es dann noch Redakteure oder ist dann auch die Content-Erstellung voll automatisiert? Es gibt ja mittlerweile gute, funktionierende Beispiele in Bereichen, in denen Redakteure Menschen eigentlich überflüssig sind.
Die gibt es. Das ist gar nicht, also weil ich vorher gesagt habe, wir bauen so Content Intelligence Services und machen viel mit AI. Das ist genau der Bereich, in den wir nicht reingehen. Die Textgenerierung aus Daten. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also viele, die so Sportticker lesen, haben nicht den Eindruck, dass der von Maschinen erstellt ist, das dann aber tatsächlich ist. Manche sind allerdings auch sehr schlecht, das liest man dann sofort. Also da ist auch noch ein sehr weiter Weg, bis das dann wirklich immer gut funktioniert. Aber ja, ist ein sehr enges Feld. Ne? Man braucht halt wahnsinnig viele Daten, man muss sehr viel wissen über diese Daten. Das heißt, so im Sport, Live-Ticker funktioniert das ganz gut, Börsennachrichten. Aber viel weiter geht das im Moment noch nicht. Klar wird, dass diese Technologie auch immer besser werden, aber es fehlt ja vor allem bei Texten, die jetzt nicht so vollkommen objektiv sind wie eine Sportberichterstattung oder Börsenberichterstattung, fehlt dann ja das Element der Entscheidung und der Meinung, und was ja sehr, sehr wichtig ist, gerade im Politikbereich und von dem so ein Artikel dann ja auch lebt. Also die reinen Fakten nur nochmal wieder zu coinen und daraus einen Text zu generieren, ist ja total unspannend. Insofern, nein, das ist gar nicht so unser Fokus. Deswegen, ich glaube, dass es Redakteure, Journalisten geben wird und muss, weil ansonsten ist das die gesamte Branche komplett überflüssig, weil das deren das zentrale Element ist, der Mensch und die Meinung und auch die Berichterstattung, das Checken von Fakten und was da alles dazugehört, was eine Maschine in dem Sinne natürlich nie können wird.
Wo geht die Reise jetzt hin?
Die Reise geht, glaube ich, schon dahin, dass wir viel automatisieren werden. Das hat aber eher was mit dem Thema der Produktion, also nicht dem kreativen Part, sondern dem total unkreativen Part der Produktion zu tun und vor allem der Ausspielung, quasi das Melken des Contents, wenn man so will. Da kann man sehr, sehr viel automatisieren und vor allem personalisieren, Also sowohl Werbung als auch Paywalls, als auch alles kann alles personalisiert sein, dass man möglichst den Kunden genau dort abgreift, wo er dann auch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Ich glaube, diese ganze Branche wird sich sowieso nicht wirklich retten können, wenn die Leute nicht sozusagen verstehen, dass es eine Qualität dahinter steckt, für die sie bereit sein müssen, auch Geld zu bezahlen oder mit Daten zu bezahlen, wie auch immer. Und das funktioniert nur, wenn man eben auch qualitativ hochwertigen Content produziert. Ja. Also das, was viele Redaktionen gerade betreiben, mit den Zentralredaktionen, das ist nicht nur schlecht, aber wenn es zu sehr so in diese Content-Wiederverwertung und blind nochmal rausschießen, was andere gesagt haben, geht, dann wird das, glaube ich, kein besonders gutes Ende nehmen können, ja. Weil dafür ist ja keiner bereit, was zu bezahlen. Ja. Das geht außerdem in Social Media viel schneller und deutlich mit deutlich mehr Wumms.
Wie ist das bei euren Kunden? Was sagt da deine Erfahrung? Wir haben über Monetarisierung gesprochen. Ist es tatsächlich der Endkunde, der dann am Ende bezahlt, oder gibt es auch in euren Geschäftsmodellen Ansätze für Werbetreibende, die über Content Marketing, also platzierte Umfelder hinausgehen, dass man sagt, so, wir haben hier nochmal eine ganz neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können, was die Möglichkeit der Einbindung von Werbepartnern angeht?
Ja, da sind tatsächlich viele Säue durchs Dorf getrieben worden mit programmatischer Werbung, personalisierter Werbung, Content Marketing natürlich und so weiter. Ja, die Reise wird weiter in die Richtung gehen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr viel personalisierter werden. Also spitzer für den Leser, damit er sich auch wirklich da nicht belästigt fühlt von Werbung, sondern dass es ihm irgendwie, dass er das Gefühl hat, dass es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen ihm und der Werbung gibt. Ich glaube auch, dass der Weg, den wir jetzt so in den letzten Jahren gegangen sind, bei diesen ganzen Abo-Modellen schon auch langsam, aber stetig auch immer besser funktioniert. Also da gibt es schon sehr erfolgreiche Titel, die tatsächlich mit ganz normalen Subscriber-Modellen gutes Geld verdienen. Es gibt auch immer mehr weitere Geschäftsmodelle, die so in Richtung Affiliate gehen. Da ist ja auch jetzt Amazon sehr stark in den Markt gekommen und macht Publisher-Angebote, da eben eigene Produkte zu bewerben, zu verkaufen und so weiter, die irgendwie was mit dem Content zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es auch noch sehr, sehr großes Potenzial. Also direkt Produktverkauf plus Content ist schon gerade für so Special Interests und so weiter sehr, sehr interessant. General Interest, klar, Werbung und Subscriber-Modelle ist, glaube ich, schon der Weg. Eine gute Mischung kann man da machen, da machen ja auch viele ganz erfolgreich. Und ich glaube, die Devise heißt aber wirklich Qualität im Content. Ansonsten wird es auf keiner Seite funktionieren.
Welche Qualität führst du dir denn privat zu Gemüte, wenn du an jetzt speziell Zeitschriften, Marken denkst, egal ob digital oder auf gedrucktem Papier? Gibt es noch irgendwas, was du selbst regelmäßig liest, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der B2B-Dienst, sondern das interessiert mich privat?
Ja, also ich lese sehr bunt gemischt General Interest, also so News. Durch die Bank weg, auch durchaus mit verschiedenen Meinungen, habe viele Quellen, die ich anzapfe, die also wo ich auch die Artikel lese und sehr kritisch darüber nachdenke. Ich lese aber trotzdem, um so ein bisschen die Meinung, die so gespiegelt wird von den Medien, auch ein bisschen zu differenzieren, ne? Damit man auch mal sieht, was schreibt eigentlich das Blatt darüber, was schreibt das andere Blatt darüber und so über das gleiche Thema.
Ganz kurz nochmal, Plattform der Konsumierung, Print, digital?
Da sind Apps. Das mache ich auch zwischendurch. Also ich kann ja jetzt nicht mit 10 Blättern unterm Arm durch die Gegend rennen. Tatsächlich ist es mit dem Fliegen ja auch sehr, sehr reduziert worden durch die ganze Corona-Pandemie, was ich persönlich sehr angenehm finde. Aber da war immer noch die Zeit, sich da nochmal so ein Blatt zu schnappen, kurz vorm Einstieg, und dann einfach mal so ein ganz Blatt durchzulesen. Aber ja, also das konsumiere ich jedenfalls sehr, sehr viel spitzer, indem ich mir halt verschiedene Apps einfach nacheinander angucke und oder zwischendrin mal, wenn ich Lust habe, mal meine eröffne und mal ein bisschen die News durchlese. Special Interest, klar, also 11 Freunde lese ich gerne. Lese ich durchaus auch mal ein komplettes Magazin so durch und freue mich auch, das vor einer Bahnfahrt oder vor dem Wochenende mir dann zu besorgen. Ist allerdings eher so ein Vergnügen, würde mal so sagen, alle 3 Monate. Vielmehr ist es so im Zeitschriftenbereich, glaube ich, nicht.
Ihr seid ja ein Informatiker-Haushalt. Wie muss ich mir das da bei eurem Nachwuchs vorstellen? Wissen die, was eine Zeitschrift, gedruckte Zeitschrift ist, oder ist das oder sind die mit Medienmarken nur noch digital sozialisiert worden?
Doch, witzigerweise wissen die das ganz genau. Also mein Sohn kennt die 11 Freunde auch. Was aber viel interessanter ist jetzt gerade, meine Tochter ist jetzt 13 Jahre alt und die freut sich darauf, wenn man ihr die Bravo besorgt. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass das als Magazin 2000 2021 noch so eine große Rolle bei dieser Zielgruppe spielen wird. Aber die haben das irgendwie hinbekommen. Also ganz spannend eigentlich.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast ein Interesse für Fußball. Du liest 11 Freunde. Ich weiß ja, du bist mehrfach begabt, ist gar kein Ausdruck. Ja? Also du kannst wunderbar kochen, davon durfte ich mich ja auch schon überzeugen. Du kannst sehr, sehr gut Klavier spielen. Fußball, weiß ich nicht, wie gut du bist, aber ich vermute mal, auch das kannst du gut. Warum hast du dich dann am Ende dafür entschieden, deine Zeit vor einem Rechner zu verbringen, im Berufsleben? Schach kannst du auch noch spielen, auf einem guten, tollen Level. Warum Informatiker?
Ja, es sind alles irgendwie so ein bisschen Leidenschaften, für die ich einfach ein hohes Interesse habe. Und Informatik ist schon die größte Leidenschaft. Ja, wahrscheinlich aus mehreren Gründen. Also A, gut, beim Kicken, das ist so eine Sache, das ist gegenüber unterstes Niveau, glaube ich, jetzt nie so deutlich hinaus. Mir macht es einfach Spaß, auf dem Rasen zu stehen, im Team zu spielen. Ist einfach wunderbar. Außerdem ab einem gewissen Alter ist man ja auch froh, diese Gelegenheiten der Bewegung zu haben, die einem auch noch Spaß machen. Ja. Ist zwar auch nicht ganz frei von Verletzungssorgen ab und zu und man muss da schon so ein bisschen aufpassen, aber es ist einfach, macht einfach wahnsinnig Spaß. Klavierspielen ist für mich einfach die absolut beste mentale Ablenkung, weil man da innerhalb von wenigen Sekunden in eine Welt eintaucht, die einfach eine komplett andere ist und in der man sich total verlieren kann. Ja, und Kochen ist einfach, das ist für mich so der soziale Höhepunkt, ne? Wenn man irgendwie für jemand anderes oder für eine Gruppe irgendwie ein Gericht kocht und das dann zusammen isst, finde ich irgendwie einfach ein total schönes Erlebnis so, ne? Und außerdem liebe ich es auch zu essen und nicht zu kochen. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz natürliche Bewegung dahin.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Hat das auch was mit der Digital Detox zu tun? Also, dass man durch diese doch sehr analogen Vorgänge, Tätigkeiten ein bisschen wegkommt von deiner Arbeit?
Ja, absolut. Die Arbeit gerade als also im Informatikbereich oder sagen wir mal so in dem Bereich, wo man eben viel digitale Kommunikation hat, jederzeit im Prinzip erreichbar ist, auf irgendwie über 5 Wegen irgendwie Nachrichten die ganze Zeit eigentlich bekommt, ist jede Gelegenheit oder jede Zeit, die man sich so einräumt, wo man wirklich komplett frei davon ist, ja, auf dem Fußballfeld empfängt man einfach keine Nachrichten und beim Klavierspielen auch nicht, die ist schon eine sehr, also eine Oase der Ruhe, wenn man so will, ja, natürlich. Ich bin auch nicht besonders gut darin, so mir die Zeit zu nehmen und Geräte einfach abzuschalten, das muss ich auch sagen, ja, das ist so, da ist man schon Junkie auch.
Wie viele Geräte hast du?
Ja, eigentlich nur, also 2, die ich wesentlich nutze. Rechner und ein Smartphone, aber natürlich gibt es auch noch Tablet. Und also ja, wenn man so im Firmenkontext unterwegs ist, hat man dann noch viele so Demo-Geräte und alles. Aber das nutze ich jetzt also nicht zum Kommunizieren oder so.
Weitere Fähigkeiten, von denen ich vielleicht noch nichts weiß, was noch weiter in den Dunstkreis der Entspannung reinfällt?
Naja, Pilze sammeln zum Beispiel. Das ist ja die Jahreszeit jetzt. Das ist auch echt eine tolle Sache. Ich weiß nicht, bei mir kommt da tatsächlich so ein Jagdinstinkt auf, wenn man dann so durch den Wald pirscht und Pilze sammelt. Und das ist wirklich auch einfach eine tolle, tolle Entspannung. Und am Ende hat man auch noch ein echt einfaches, aber sehr, sehr leckeres Essen zusammengesammelt. Das ist eigentlich für mich auch so ein Ding, das ist natürlich sehr begrenzt auf die Jahreszeit jetzt. Total, total entspannt. Und man ist da wirklich eins mit der Natur, wenn man da irgendwie über den Waldboden kreucht und sich da die Pilze anschaut und total freut, wenn man dann so ein schönes, heiles Köpfchen da irgendwo gefunden hat, wo man sich dann auch direkt drauf freut, es dann essen zu können am Abend. Also es ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Eine Zeit lang habe ich auch Bier gebraut, das habe ich jetzt die letzten 2 Jahre nicht mehr gemacht, weil das immer so ein Ding der Herbstferien war dann. Tatsächlich fing es damit an, dass wir Hopfen im Garten hatten und ich dann mal gedacht habe, jetzt muss ich mir mal meinen Traum aus den Jugendtagen erfüllen und einfach mal Bier brauen, was auch gut funktioniert hat, macht auch echt Spaß. Genau, aber eine Frage habe ich dir ja noch gar nicht beantwortet, die du gestellt hast, nämlich warum eigentlich Informatik? Und das ist tatsächlich so, dass es meine größte Leidenschaft ist und das auch, und ich auch weiß, dass ich da drin einfach total gut bin und das eine sehr tolle, kreative Arbeit ist, bei der sofort die Ergebnisse, also was heißt sofort, aber in sehr absehbarer Zeit Ergebnisse da sind, die viele, viele Leute einfach nutzen. Und das ist ein total schönes Gefühl, wenn man Produkte baut und die dann selber im Einsatz von fremden Leuten sieht und die sich einfach unglaublich schnell auch verbreiten können, weil es eben digitale Produkte sind und keinen Produktionszyklus von 10 Jahren oder so haben, sondern wir da jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir eine Plattform hochgezogen innerhalb von 3 Wochen zur Vermittlung von Pflegepersonal in Krankenhäusern, als das so eine sehr schwierige Situation war. Und das ist natürlich total toll zu sehen dann. Ne? Also man kann sowas sehr schnell entwickeln, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit platzieren und einfach in den Markt einführen. Und das ist ein sehr kreativer Prozess, der einfach wahnsinnig Spaß macht. Und man greifbare Ergebnisse, wollte ich sagen, sind ja nicht so greifbar, aber sie werden halt von anderen bedient. Ja? Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Jetzt hast du gerade schon Corona gesagt. In meiner Vorstellung müsste es so sein, dass Corona für euch geschäftlich gut gewesen sein müsste, weil vielleicht der ein oder andere Verlag gemerkt hat, uiuiuiui, jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen Gas geben bei der Transformation, weil Papier verkaufen an nicht mehr vorhandenen Kiosken wird schwierig. Ist das so gewesen?
Teilweise ja, klar. Da waren dann plötzlich Anfragen da, wir müssen jetzt mal in 2 Wochen mit unserem Digitalprodukt live sein, so submitted live draußen Leser erreichen. Und übrigens haben wir da noch so ein System, wo Leute auch schon Abos bei uns haben, die müssen sich da einloggen können und dann ihre die richtigen Digitalprodukte freigeschaltet bekommen und so. Was wir dank unserer Plattform, mit der wir das ja schon 100-mal für richtig riesige Medienkonzerne gemacht haben, auch problemlos konnten. Das hat sehr geholfen. Was allerdings auch spürbar war die Verunsicherung. Also auf anderen Projekten wurde dann halt erstmal gesagt, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Wir treffen jetzt einfach gar keine Entscheidung mehr. Das hat uns genauso in unserem Individualentwicklungsbereich hat uns das auch so ein gemischtes Bild hinterlassen, wo wir gesehen haben, viele geben jetzt nochmal richtig Gas und andere zum Beispiel so im Bereich des ganzen Sportsektors, da sollten wir auch eine Plattform bauen, die hat sich jetzt erstmal bis auf Weiteres verschoben. Die wissen ja auch immer noch nicht so genau, wie es jetzt so durch die nächste Saison weitergeht. Also sehr gemischtes Bild. Strich drunter haben wir davon sicherlich ein Stück weit profitiert, aber jetzt nicht komplett übermäßig. Ne? Aber es ist, also wir sind in der, sagen wir mal, in der glücklichen Lage, dass es nicht destabilisierend gewirkt hat. Also wir hatten da durchaus sehr, sehr gutes Geschäft. Aber man spürt das natürlich an allen Ecken und Enden, bis hin zu den Nicht-Entscheidungen, die da getroffen werden, bis mal irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist irgendwie. Ne?
Aber die nächsten 13 Jahre, meinst du, bleibst du in der Branche?
Ja, gute Frage. Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, dass ich auf gar keinen Fall nach 50 mit dem Beruf so weiterfahre, wie ich es so bis jetzt gemacht habe. Das hatte ich mir schon sehr, sehr früh vorgenommen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeiten will, aber zumindest nicht, wie jetzt meine Tätigkeit ist, die natürlich sehr, sehr anstrengend und aufreibend auch ist. Und ich mir einfach so für das Alter nach 50, glaube ich, was anderes wünsche. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich tue. Und das sind ja jetzt auch noch 10 Jahre von jetzt. Insofern bleibt es natürlich spannend, ob ich das tatsächlich halten kann. Aber da strebe ich schon hin, dass ich dann nicht in 13 Jahren genau den gleichen Job mache. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwo im Verlagsumfeld irgendwas tue, aber nicht genau den Job, den ich jetzt mache.
Das heißt, wenn in 5 Jahren oder noch kürzer die große Firma kommt und sagt so, Herr Kolb, das ist jetzt Ihre Möglichkeit für den Exit. Hier sind die Millionen.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so einfach nicht beantworten kann. Da müsste ja alles stimmen. Ich bin super happy mit dem fantastischen Team, was wir aufgebaut haben. Das ist wirklich, glaube ich, eines unserer großen Stärken, dass wir ein sehr organisch gewachsenes Team haben, was wahnsinnig viel auch miteinander macht. Tolle Stimmung hat. Ich liebe meine Leute da. Und das ist natürlich jetzt, wäre eine Entscheidung, die man, weiß ich auch gar nicht, ob in 5 Jahren, die man dann natürlich gegebenenfalls irgendwann mal treffen müsste. Aber da müsste dann alles passen. Also.
Okay, ich sehe schon, da ist Futter für eine zweite Folge. Vielen lieben Dank für jetzt. Das hat mir Spaß gemacht, habe wieder was gelernt.
Sehr gerne, mir hat es auch Spaß gemacht.
Und auch an dieser Stelle wieder der freundliche Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls Sie bis jetzt dran geblieben sind, dann postuliere ich jetzt einfach mal, haben Sie Interesse an dem, was wir hier machen? Und wenn das so ist und Sie Lust haben, diesen Podcast als Partner zu präsentieren, schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail an c.kallenberg@welikemax.com. So, jetzt ist auch diesmal wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal.